Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 159. Sie wussten, dass er vor dem Herrn floh. Heute haben wir einen langen Text aus dem Buch Jona. Ganz am Anfang, die ersten 16 Verse und dann im zweiten Kapitel, die ersten beiden Verse und noch den Vers 11, damit das einen Zusammenhang ergibt. Der Text ist zwar lang, aber er ist auch auf seine Art und Weise spannend. Hören Sie einmal zu. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um das Leben dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu. Denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Ja, eine lange Geschichte, aber sie ist noch viel länger und auch sehr, sehr spannend. Dieser Jona ist schon ein seltsamer Prophet, nicht? Also einer, der gesagt bekommt, was er machen soll, aber der dazu überhaupt keine Lust hat. Man muss wissen, dass Ninive so die halbe Hauptstadt der größten Feinde der Hebräer ist. Und dass er natürlich keine Lust hat, jetzt in irgendeiner Weise dieser Stadt da irgendetwas von dem Gott zu verkünden, dem er eigentlich zu dienen hätte. Aber wir können uns mit den ganzen Umständen hier weniger befassen als mit einem interessanten Aspekt, der hier eigentlich deutlich wird, der uns irgendwie auch betrifft, nämlich wie nah ist uns Gott? Oder anders ausgedrückt, wie weit entfernt von uns denken wir ihn uns? Können wir ihm entfliehen? Oder heißt das, Gott sieht alles? Ja, wenn er alles sieht, ist er dann ganz weit oben, sodass er alles überblickt? Hat er irgendwelche Adleraugen, mit denen er die ganze Welt übersieht? Wie weit ist er entfernt, auch wenn er vielleicht alles überblickt? Die Frage entsteht dadurch, dass wir überhaupt gewohnt sind, andere Menschen, andere Personen, mit denen wir kommunizieren, irgendwie immer auf Entfernung uns zu denken. Sogar mit den Medien, die wir haben. Wenn wir telefonieren, da können wir natürlich sicher sein, dass der Betreffende eventuell allerhöchstens auf der anderen Seite dieses Planeten ist. Auf dem Mond gibt es ja noch keine Station. Also heißt das, dass in dem Augenblick das die maximale Entfernung ist. Und trotzdem hört sich das so an, als ob der Betreffende ganz nah wäre. Wir reden immer hin und her und hin und her. Und das geht ja normalerweise nur in der Nähe. Das heißt, wir haben eine innere Nähe zu dem Menschen, mit dem wir telefonieren. Wenn wir aber wissen, dass er weit weg ist und wir beenden das Gespräch, ist er wieder weg. Weit weg. Und das ist doch interessant. Eigentlich ist das, was für uns Nähe bedeutet, etwas Inneres. Wir holen ihn uns heran, wenn wir telefonieren oder wenn wir beispielsweise auch ein Videogespräch führen. Da ist er uns sozusagen fast gegenüber. Wir sehen dem anderen quasi in die Augen, aber ausgeschaltet weg, weit weg. Da kann der Betreffende auch im Nebenhaus sein. Weg ist weg. Also wir haben immer ein Gefühl von innerer Entfernung und Nähe. Jemand, dessen Nähe wir erleben, bei dem wir spüren, dass er da ist, bei dem wir sogar seine Augen auf uns ruhen, spüren oder sehen, oder der neben uns sitzt, oder der unsere Hand hält, alles das ist nah. Alles andere ist weg, nicht nah. Das heißt, wir teilen grundsätzlich in unserer Kommunikation immer alles ein in nah und weit weg. Also können wir doch die Frage stellen, wie weit ist Gott weg? Hängt das davon ab, ob wir jetzt ihn ansprechen? Ist er dann plötzlich so nah wie jemand, der sein Telefon abhebt? Man hebt es ja nicht mehr ab, sondern öffnet. Ja, da er ja jetzt offensichtlich nicht antwortet, hörbar, dann wird er vielleicht weit weg sein. Aber durch seine Fähigkeit, seine göttlichen Fähigkeiten, steigt das irgendwie bis zu ihm, wo er auch sein sollte, und dann ist es irgendwie wieder nah. Also eins ist ganz klar. Wenn Gott mit Jona spricht, da ist er so nah, wie wir nah erleben. Näher geht's gar nicht. Ich habe einen Auftrag für dich. Mach das mal. Aber dann, während er schweigt, glaubt Jona tatsächlich, er könnte diesen wegseienden Herrn so entkommen, dass er noch weiter weg ist. Er könnte sozusagen in die andere Richtung fliehen, mal egal aus welchen Gründen. Das heißt, er definiert ihn als irgendwie nur zu Israel gehörig. Und alles, was sonst ist, ist weiter weg. Und vielleicht hat er jetzt noch Ninive im Blick. Aber wenn er jetzt genau in die andere Richtung geht, dann müsste die Stimme immer leiser werden, dann hört man sie nicht mehr. Aber das ist doch eigentlich typisch, so denken wir doch auch. Wenn wir nichts hören, dann ist ja nichts da. Und wenn wir ihn nicht hören, ist er auch nicht da. Dann können wir doch machen, was wir wollen. Das ist so lächerlich, und das zeigt sich ja hier auch, wie lächerlich das ist, weil wie können wir weg sein aus dem Bewusstsein von jemandem, der alles, was ist, nur dadurch erhält, dass er es in seinem Bewusstsein erhält? Es gibt keine Entfernung von Gott, weil alles, was ist, ist in seinem Bewusstsein. Egal, wo wir hinkommen würden, wir wären ihm genauso weit weg und genauso nah. Also, man merkt an der Geschichte, wie absurd es ist und dass eigentlich diese Nähe immer unser Innerstes ist. Er ist uns immer so nah, wie wir selbst uns nah sind. Und egal, wo wir hinkommen, wir können uns ja von uns selbst auch nicht entfernen. Wir nehmen uns immer mit. Wir sind immer wir selbst. Also können wir tatsächlich nicht weg. Aber wir wollen es. Und das macht das Ganze eigentlich so absurd, weil warum sollen wir jemandem entkommen wollen, der so gütig zu uns ist, dass er uns nicht bedrängt? Jemand, der uns permanent reinschwätzt in dem, was wir tun. Na, das ist aber nicht so gut, was du jetzt machst oder so. Den würden wir nach kürzester Zeit außerordentlich lästig finden. Aber er, der alles mitbekommt, schweigt. Im Sinne purster Freundlichkeit. Ich lass dich, damit du tun und lassen kannst, was du willst. Damit das, was du tust, wirklich ganz und gar aus dir kommt. Und ab und zu gebe ich dir einen kleinen Schubs, eine Art von Anregung. Ich sag dir, was besser ist für dich. Ich zeige es dir und ich zeige dir auch, was besser für andere ist. Und wenn du meinem kleinen Schubs, der immer mit Liebe dir gegeben wird, wenn du den beachtest, dann wirst du merken, dass das, was mit deinem Leben ist, besser läuft. Und dann lernst du vielleicht, es sogar zu wollen, dass ich bei dir bin. Dass ich immer bei dir bin. Und dass ich als derjenige bei dir bin, der ist wie du. Denn mein Gottsein kannst du nicht erfassen. Da kannst du auch so etwas wie Nähe dir gar nicht vorstellen. Aber mein Menschsein, das kann Gott zu uns wirklich sagen. Mein Menschsein kann dir eine Nähe verschaffen, die so freundlich und so gütig und so liebevoll ist, dass du nicht mehr weglaufen musst. Lass dich doch von mir begleiten als der Mensch, der ich auf die Erde gekommen bin. Und da gibt es keinen Grund mehr, sich belästigt zu fühlen oder irgendwelche Aufträge nicht mehr erfüllen zu wollen, sondern ich sag dir das, was für dich und für alle gut ist, ich zeige es dir, ich lege es dir ins Herz und dann vertrau mir. Mach's und du wirst merken, alles wird gut mit mir. Das ist das, was er uns zu sagen gewillt ist.